Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Rafael Nadal verabschiedet sich mit einer guten Leistung aus diesem Jahr 2022, obwohl er schon ausgeschieden war vor diesem letzten Tag der grünen Gruppe bei den ATP-Finals. Taylor Fritz folgt Casper Ruud ins Halbfinale. Und das war ein durchaus sehr, sehr ereignisreicher Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Podcast hier von Chip and Charge, unter anderem auf meinsportpodcast.de zu hören, allerdings auch in jedem eurer Podcatcher beziehungsweise bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist heute leider nicht dabei, aber dafür haben wir einen alten Freund dieses Podcasts zu Gast, das ist Lukas Zara vom Standard. Hallo Lukas.
Hallo Andreas, servus.
Wir sprechen gleich über die Ergebnisse vom heutigen Tag, aber ich möchte dich natürlich so ein bisschen schon noch darüber interviewen. Wie fandst du bislang das Niveau dieser ATP-Finals?
Ja, es geht so, würde ich sagen. Es waren ein paar Matches dabei, die ich sehr gern verfolgt habe. Es waren auch ein paar Matches dabei, wo ich mir denke, okay, wenn die unter der Saison oder ein bisschen früher stattgefunden hätten, dann hätten wir da ein besseres Niveau gehabt. Aber ich bin irgendwie so noch auf London gestimmt. Ich war da einmal dort und für mich war das irgendwie das Coolste, die größte Show, die es gibt. Und jetzt, ich werde mit dem Turin nicht so warm, muss ich sagen. Deswegen, ich sehe das ein bisschen kritischer. Ich habe auch gesehen, ich habe auch heute extra nochmal nachgeschaut für die Abendsession. Jetzt hätte es noch Tickets gegeben. Auch wenn das immer betont wird, dass das so super angenommen wird und die Italiener so gerne Tennis schauen. Irgendwie, ich finde halt, es funktioniert doch nicht so exzellent, wie das in London der Fall war. Aber ist halt meine Meinung.
Ja, es ist halt auch so ein bisschen das Turnier im Umbruch. Ne? Wir haben Roger Federer nicht mehr dabei, Rafael Nadal ist jetzt schon ausgeschieden, wir sprechen gleich über ihn. Novak Djokovic ist zwar noch dabei, aber so ein bisschen Andy Murray war früh immer da bei den ATP-Finals in London. Jetzt fehlt natürlich ein italienischer Spieler komplett. Matteo Berrettini nicht dabei, Jannik Sinner nicht dabei, auch im Doppel Fabio Fognini, Simone Bolelli haben es nicht geschafft. Vielleicht fehlt noch so ein bisschen der Lokalkolorit in diesem Jahr auch.
Ja, das stimmt. Das wäre natürlich sicher was anderes, wenn ein Italiener dabei wäre, wäre die Begeisterung auch größer. Vielleicht noch, aber hey, das ist eh schon ein großes Niveau. Die Halle ist trotzdem ordentlich groß und ein Ticket, ich habe extra nachgeschaut, ein Ticket im ganz hintersten Eck kostet 50 Euro und dann, wenn du hinter den Spielern stehen willst, sitzen willst, bist bei 150 Euro, ja. Weiß nicht, ob ich mir das leisten würde, 150 Euro für ein Doppel und ein Einzel, wo es vielleicht dann auch sogar um nichts geht am Nachmittag, unter Anführungszeichen. Aber gut, ja.
Es ging um nichts heute Nachmittag, als nämlich Casper Ruud, der schon mit 2 Siegen qualifiziert war für das Halbfinale, gegen Rafael Nadal antrat. Rafael Nadal in seinen ersten beiden Matches so ein bisschen der Ritter der traurigen Gestalt. Er war nicht in der Form, er hatte nicht die Matchpraxis und er hat es ja auch selber gesagt, auf diesem schnellen Boden brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Die haben mir weder Felix Auger-Aliassime noch Taylor Fritz gegeben und deswegen war er zweimal, ich möchte nicht sagen chancenlos, aber schon der zweitbeste Spieler. Und man hat es gesehen, dass er in seinem gesamten Spiel dann noch rostig war und noch nicht so richtig auf die Beine gekommen war. Casper Ruud dagegen, der hatte seine beiden Siege sich erkämpft und wirklich sehr, sehr gut gespielt dabei. Heute hat Rafael Nadal gezeigt, dass er auf diesem Boden doch gut klarkommt. Und hat am Ende mit 7:5 und 7:5 gegen Casper Ruud gewonnen. Es war ein persönlicher Abschied von Rafael Nadal aus dieser Saison. Und ich hatte das Gefühl dann auch, Casper Ruud gibt ihm einfach die Zeit, die er braucht, um sein Spiel anzusetzen, gerade jetzt auf diesem Boden, gerade mit der wenigen Matchpraxis. Und auf der anderen Seite hat Ruud noch nicht das Mittel gefunden, um Nadal in irgendeiner Weise gefährlich zu werden. Wie hast du das Match gesehen?
Ich finde ja, auch in den Matches davor war der Nadal irgendwie so, das hat für mich bisschen erzwungen oder aufgesetzt gewirkt, ja, also der hat 20, 30 Minuten ja noch top mitgehalten oder das klingt jetzt so arg, aber ja, man muss es so sagen irgendwie und dann irgendwie so ich fand das so eine erzwungene Körpersprache, sich so, das hat für mich nicht so natürlich gewirkt. Auch dann hat er noch diese riesige Box da vor Ort eigentlich, ja, die randvolle Box. Er hat irgendwie für mich so gewirkt, als ob das, er sich ein bisschen dazu überwinden oder zwingen muss. Und das war heute irgendwie dann gegen Rüd anders, weil ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, er hat das auch selber schon gewusst, dass er von Rüd mehr Zeit bekommen wird, eben diese Dinge. Ich glaube, der ist da schon allein deswegen selbstbewusster reingegangen, weil er irgendwie das Gefühl gehabt hat, dass das Matchup ihm besser liegt. Und was er uns danach noch verraten hat, ist, dass einfach dieser eine Trainingstag, den er jetzt auch noch dazwischen gehabt hat, irgendwie so gut war und eben das auch noch wirklich sehr geholfen hat anscheinend, dass er da dann vielleicht auch wirklich mit einem anderen Mindset wieder noch reingegangen ist. Ich habe Nadal noch nie so oft Trockenschläge machen lassen. Ja, also zwischen den Ballwechseln ganz am Anfang von der Partie gegen Rüd, da hat er immer noch so eine Vorhand und eine Rückhand in die Luft gemacht und erst so nach 20 Minuten einmal die erste Faust sich gezeigt. Also das war irgendwie ganz anders als in den Partien davor und dann irgendwie ist der erste Satz halt so dahingegangen und dann macht Kaspar Rüd da bei 5-6, er war hinten, er hat immer nachziehen müssen, er hat irgendwie zum ersten Mal gemeint, er muss da jetzt plötzlich ein bisschen mehr machen, damit er in das Tiebreak kommt und dann mit diesen einfachen Fehlern, ich glaube 3 von 4 Punkten hat er gleich beim Schlag nach dem Aufschlag irgendwie verhaut, weil er da die Richtung wechseln wollte. Das hat nicht geklappt und dann hat Nadal den ersten Satz geholt und dann ist es irgendwie in die Richtung von Nadal gegangen.
Was mir auch aufgefallen ist, dass Rafael Nadal heute deutlich häufiger das Netz gesucht hat, als er dann ja nicht so richtig die Gefahr bekommen hat. Von Felix Auger-Aliassime und von Taylor Fritz ist er so ein bisschen an der Grundlinie festgenagelt worden. Und hier bei Casper Ruud, der hat relativ neutral gespielt. Der hat nicht so unbedingt den Druck gemacht auf die ersten Bälle. Der hat versucht, erstmal in den Ballwechsel reinzukommen. Und als Nadal das gemerkt hat, jedenfalls war das mein Eindruck, da hat er dann dafür gesorgt, dass er dann selber dann häufiger ins Netz kommt. Ich habe ihn sehr häufig, und deshalb passiert auch selten, sehr häufig Surf und Volley spielen sehen. Er ist ein exzellenter Volleyspieler, er ist ein exzellenter Doppelspieler. Und das hat er heute ausgenutzt, weil er von Casper Ruud einfach überhaupt keine Aufgaben gestellt bekam während dieses Matches. Und dann kann jemand wie Rafael Nadal, der nicht in der Form ist, ja dann auch sich so ein bisschen reingrooven, hatte ich das Gefühl.
Alles richtig irgendwie. Und was natürlich geholfen hat, ist, dass er richtig gut aufgeschlagen hat. Da war ein Game dabei mit 4 Assen in Folge. Das hat er zu 0 geholt. Danach noch eins hinterher, hat er 5 Asse in Folge gehabt dann. Das war beeindruckend. Und ich habe extra nachgeschaut, er hatte nur ein einziges Game, wo er 0-15 bei eigenem Aufschlag zurückgelegen ist. Ja? Und den Rest dieser, das war irgendwie dann selbstverständlicher, nicht? Also irgendwie ist da nie in Druck gekommen, dieses eine Game, wo er dann früh zurückgelegen ist, da hat er auch 2 Breakbälle abwehren müssen und abgesehen von diesem einen Game war er ja wirklich eigentlich nie unter Druck beim eigenen Aufschlag und wie du auch sagst, hat er dann oft auch, wenn sich die Chance geboten hat, ist er ans Netz vorgerückt und da ist er sowieso, da hat er deutlich mehr Punkte gemacht als verloren.
Surfbot Rafael Nadal, du hast es gerade eben gesagt, 16 Asse hat er geschlagen, er hatte 67% ersten Aufschlag drin und 93% dieser Aufschläge hat er zu Punkten verarbeitet, 38 von 41. Casper Ruud hatte bei seinem ersten Aufschlag, beim ersten Aufschlag von Nadal quasi gar keine Chance und hat das Match dann am Ende ja verdient auch mit 5-7 und 5-7 verloren. Und das hat mich so ein kleines bisschen ernüchtert, was die Chancen von Casper Ruud im Halbfinale angeht. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil die ersten beiden Matches von Casper Ruud, die waren gut gegen Auger-Aliassime und gegen Taylor Fritz. Das hat mich heute so ein kleines bisschen ernüchtert, das Match.
Ja, zu Recht wahrscheinlich, ja. Also aus der anderen Gruppe bekommt er wahrscheinlich, ja, was ist da möglich? Djokovic oder dann,
Tsitsipas oder Rublev.
Ist er jetzt, Rublev. Genau. Er geht er da als Sieger raus und gut, Wird eine Aufgabe sein, aber ja, ich bin auch gespannt, ja. Und ich frage mich, was der Nadal zum Rüd am Netz gesagt hat. Also der Rüd hat den Nadal zum Lachen gebracht am Netz, das fand ich sehr interessant noch. Und ich habe geschaut, in 6 Tagen spielen die schon wieder gegeneinander, gell, in Buenos Aires. Ich glaube schon ziemlich bald.
Yeah.
Oder habe ich das komplett durcheinander?
Sie haben Schaukämpfe vereinbart, beziehungsweise Rafael Nadal hat hinterher in der Pressekonferenz dann auch noch davon erzählt, dass er jetzt ein paar Tage Ruhe gibt und dann ein paar Schaukämpfe in Südamerika spielen wird. Und er sich somit dann auch schon auf die neue Saison vorbereitet. Wir haben ihn nach den US Open, als er gegen Francis Tiafoe ausgeschieden war, nur noch wenig gesehen. Dann hat er Paris-Bercy die erste Runde verloren, dann hat er hier die ersten 2 Matches verloren und sah nie so richtig, richtig glücklich auf dem Platz aus. Aber jetzt scheint er ja schon wieder in der Saisonvorbereitung auf die neue Saison zu sein. Jedenfalls sieht das so aus hier.
Genau, ja, 23.11., ja, 23. November ist schon das erste Vorbereitungsmatch Buenos Aires angesetzt, also es geht schon bald wieder los. Und danach hat er eben, ja, schon auch noch so auf dem Encore-Interview hat er auch noch gemeint, Nadal, ja, 2023, I am excited about it. Also das ist das, was Nadal-Fans positiv stimmen sollte. Der hat auf jeden Fall Bock und will sich da wirklich gut vorbereiten aufs nächste Jahr.
Casper Ruud ist auf jeden Fall im Halbfinale und er wird begleitet in diesem Halbfinale von Taylor Fritz. Der hat sich heute in einem ganz, ganz engen Match gegen Felix Auger-Aliassime durchgesetzt mit 7-6, 6-7 und 6-2. Und zwischendurch hatte ich das Gefühl, eigentlich hätte er das in 2 Sätzen durchziehen müssen. 32 Spiele lang oder 31 Spiele lang gab es kein einziges Break. Es gab nur ganz, ganz wenige Breakbälle. Es war ein sehr surf-dominiertes Match von diesen beiden. Dann zerbröckelte aber der Aufschlag von Felix Auger-Aliassime. Er hatte schon im ersten Aufschlagspiel Probleme im dritten Satz und dann die nächsten beiden Aufschläge verlor er. Taylor Fritz, der ein bisschen steterer am heutigen Tag, der hat das Match am Ende gewonnen in diesen 3 Sätzen. Es war nicht immer zu 100% schön anzugucken. Ich habe dann schon mit Freunden darüber gesprochen. Das war so ein bisschen Oldschool 90er-Jahre-Tennis, vielleicht damals in der Frankfurter Festhalle auf Teppich. So hat sich das heute ein bisschen angefühlt bei den beiden.
Ja, dahin geplätschert und das Komische für mich war dann im Tiebreak ist es ja dann super anzusehen gewesen, ja. Auf einmal hast du einen Stoppball dabei gehabt, du hast auf einmal einen Doppelfehler von Fritz, obwohl er Mini-Break vorn war im zweiten Tiebreak. Der erste Ballwechsel im zweiten Tiebreak war gleich 20 Schläge lang. Das heißt, den ganzen Satz davor nie gehabt. Da auf einmal, da merkt man wieder, ja, irrsinnig mentales Spiel. Und sie waren davor, ja, vielleicht beide auch ein bisschen vorsichtiger, als sie das dann im Tiebreak vielleicht auch waren. Weil mir ist schon aufgefallen, ab und an hat man das ja gesehen. Ab und an haben sie ein Risiko genommen und da eher ist es dann bei Fritz eher aufgegangen, ja. Auger-Aliassime doch einige Fehler von der Rückhand, also einige. Es waren eben nicht so viele dabei, aber entscheidend war im ersten Tiebreak waren welche dabei und das hat dann den Unterschied gemacht, diese Fehler auf der Rückhand. Es war eine irrsinnig enge Partie und das Mich hat es überrascht, weil Auger-Aliassime 2-mal Mini-Break hinten im zweiten Satz, im Tiebreak, ja. Dann holt er den und dann doch recht überraschend, dass der dritte Satz dann doch deutlicher an Fritz gegangen ist, ja.
Was mir inzwischen bei Taylor Fritz gefällt, ich meine, das Spiel hatte er schon länger und das ist heute allerdings nochmal so richtig zur Geltung gekommen, er verlässt die Grundlinie nicht. Das war in den ersten 2 Sätzen, war das so ein bisschen ein Kampf um die Grundlinie, wenn sie denn in die Rallyes gekommen sind. Das war, ich habe es vorhin gesagt, Surf dominiert dieses Match, aber wenn sie in den Rallyes waren, Taylor Fritz lässt sich von dieser Grundlinie nicht zurückdrängen. Felix Auger-Aliassime musste eine ganze Menge aufwenden und überhaupt diese langen Ballwechsel zu gewinnen, um dann auch Taylor Fritz unter Druck zu bringen und dann auch vielleicht von der Grundlinie wegzudrücken. Er ist sehr, die Amerikaner sprechen immer von Shot Tolerance, also dieses, dass er resistent ist gegenüber dem Druck des Gegners und das fand ich war heute sehr, sehr sichtbar, gerade in den wenigen langen Ballwechseln, die wir gesehen haben.
Ja, also wenn du mich so spontan gefragt hättest, ich hätte schon gesagt, dass Ogier Aliassime der Spieler wäre, der in einem längeren Grundlinienduell öfter als der Sieger hervorgeht. Das war eben nicht der Fall. Also da war der Fritz, hat das vor allem im ersten Satz, das habe ich mir sogar noch aufgeschrieben, 25-16 waren die Grundlinien, also diese Grundlinienduelle sind da an Fritz gegangen. Das war doch ein deutlicher Unterschied. Und vor allem über den zweiten Aufschlag hat Ogier Aliassime dann auch Probleme bekommen. Ja. Also ich finde auch, dass wenn Ogier Aliassime mal riskiert hat, dann ist der Fritz da noch leichter rausgekommen mit einem guten Defensivschlag, ja, hat er sich wieder reingebracht in den Ballwechsel, und das war andersrum eben nicht so möglich, weil wenn Fritz einmal angegriffen hat und sich getraut hat, dann war es dann auch meistens das Ende von diesem Ballwechsel, weil Ogier Aliassime dann nicht mehr antworten konnte. Also irgendwie war dieses Muster, wie gesagt, extrem enge Partie eigentlich über zwei Sätze, über diese zwei langen Sätze. Vor allem für mich sehr überraschend, weil ich habe den Fritz gesehen spielen, wie er noch in Wien da war, jetzt vor nicht ganz einem Monat. Gut, das war ein kleiner Showabend am Freitag vor dem Turnier, da hat er überhaupt keine Lust gehabt irgendwie, und da war er überhaupt nicht gut drauf. Dann erste Runde da gegen Nishioka, das Spiel dort auch habe ich gesehen, da war er auch irgendwie, hat er sich gerade noch drüber gemüht, und deswegen jetzt umso überraschender, dass er da wirklich sich etabliert bei diesen Finals und ins Halbfinale kommt. Also hätte man wirklich nicht erwartet.
Hat er eine Chance gegen Novak Djokovic? Also ich gehe mal davon aus, dass Novak Djokovic hier der Erste sein wird in der, der Tabelle morgen Abend.
Ja, ich kann es mir natürlich nicht vorstellen. Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass Fritz ins Halbfinale kommt. Und wenn solche Überraschungen möglich sind, dann eben zum Ende des Jahres. Aber für mich Djokovic schon der Favorit auf diesen Turniersieg, muss ich sagen.
Djokovic ist schon der Erste in der Tabelle der roten Gruppe. Er kann nicht mehr verdrängt werden. Er wird auf jeden Fall der Gegner von Taylor Fritz sein, und gesucht wird noch der Gegner von Casper Ruud. Das sind entweder Stefanos Tsitsipas oder Andrei Rublev, die beiden morgen Abend gegeneinander. Dann quasi ein Viertelfinale um den Einzug ins Halbfinale. Dein Tipp? Tsitsipas gegen Rublev?
Ja, schon Tsitsipas, glaube ich. Ja.
Ja, ich auch. Ja. Ich würde es auch sagen, Tsitsipas gewinnt das. Wir werden es morgen sehen. Wir blicken ein bisschen aufs Doppel gerade, weil da haben sich heute die ersten beiden Paare qualifiziert. Lloyd Glaspool und Harry Heliovaara haben durch ihren Sieg über Marcel Granollers und Horacio Ceballos das Halbfinale erreicht. Eine Paarung, die es Anfang der Saison erst zum ersten Mal gegeben hat, die sich über Challenger dann erst so ein bisschen im letzten Jahr dann hochgearbeitet haben und in diesem Jahr wirklich herausragend gut gespielt haben, haben sich jetzt fürs Halbfinale qualifiziert durch Siege über Arévalo Rogier und Granollers Ceballos. Und Arévalo Rogier und Jean-Julien Rouget, die hatten heute Abend noch die Chance aufs Halbfinale. Hätten sie gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury in zwei Sätzen gewonnen, dann wären sie im Halbfinale gewesen und Ram und Salisbury wären ausgeschieden gewesen. Aber dann haben sich Ram und Salisbury im zweiten Satz im Tiebreak durchgequält und haben dann auch den Match-Tiebreak gewonnen und haben hier die Gruppe gewonnen. Und sie gehen zusammen mit Lloyd Glaspool und Harry Heliovaara in dieses Halbfinale. Gibt es im Moment ein österreichisches Doppel mit Aussicht auf ATP-Finals? Erla und Mietler spielen jetzt dieses Jahr zusammen oder haben dieses Jahr zusammen gespielt.
Ja, genau. Und die haben auch völlig sensationell in Wien die Doppelkonferenz gewonnen. Das hat für Aufsehen gesorgt. Die haben immer wieder so Ausreißer, sage ich jetzt einmal. Die haben auch schon in Kitzbühel gewonnen, das Turnier. Spielen fleißig, regelmäßig, oft bei Challenger zusammen. Und so ein Sieg bei den 500ern ermöglicht dir halt, bringt neue Möglichkeiten rein. Die gehen jetzt davon aus, dass sie bei den Australian Open zum Beispiel gemeinsam spielen können im Doppelfeld. Bin sehr gespannt. Also da die überlegen auch tatsächlich, ob sie sich darauf ein bisschen spezialisieren sollen, weil jetzt schon die Lücke dann teilweise zu groß wird, weil du halt im Doppel Australian Open spielen kannst und im Einzel müssen die zwei schauen, dass sie überhaupt irgendwie die Qualifikation reinkommen noch. Also die überlegen dann tatsächlich ernsthaft, ob sie sich nicht spezialisieren sollten. Bin gespannt, wie das dann funktioniert. Aber das sind so gerade die heißesten Hoffnungen.
Morgen gibt es dann noch ein Entscheidungsdoppel zwischen Thanasi Kokkinakis, Nick Kyrgios und Ivan Dodig, Austin Krajicek, die können sich noch qualifizieren. Und Wesley Kolow, Nils Kapski können sich noch qualifizieren. Da wird es nämlich morgen noch sehr, sehr eng werden, wer dort in der Gruppe dann weiterkommt, neben Nikola Mektic und Mate Pavic, die sich schon qualifiziert haben für dieses Halbfinale.
Andreas, ich glaube, du bist auch schon ein bisschen gebrainwashed von dieser Nitto-Werbung, oder? Schaust du auch auf Sky die Finals?
Ja.
Und kennst du diese Werbung?
Ja.
Die ist so verheerend und da kann man schon durchaus durcheinander kommen, was die Zwischenstände in diesen vier Gruppen betrifft.
Ja, das finde ich auch. Vielen Dank, das bedeutet mir viel, dass du das jetzt auch gesagt hast. Kommen wir auf ein anderes Thema noch zu sprechen, nachdem wir diese beiden Matches jetzt dann absolviert haben, beziehungsweise die Gruppe dann auch abschließend besprochen haben. Wir müssen natürlich, du kommst aus Österreich, du hast das österreichische Tennis natürlich im Auge die ganze Zeit. Wir müssen natürlich dann auch über Dominic Thiem sprechen, der dieses Jahr seinen langen Weg und seinen beschwerlichen Weg zurück wieder gefeiert hat. Und am Ende des Jahres kamen dann so ein bisschen die Siege und da kam dann auch so ein bisschen die positive Stimmung zurück bei Dominic Thiem sowie bei den Beobachtern und aber auch bei den Fans. Wie hast du das Turnier unter anderem in Wien wahrgenommen und wie hast du dann auch seine letzten Wochen wahrgenommen, gerade so die sportliche Leistung von Dominic Thiem?
Naja, die waren schon im Vergleich zu dem, was noch im Frühsommer passiert ist, natürlich fast kein Vergleich. Also dieses Match gegen Tommy Paul in der ersten Runde in Wien, das war unfassbar emotional. Er hat da extrem lang gebraucht, bis er reingekommen ist, aber dann hat er das echt drehen können. Eigentlich ein unverdienter Sieg, aber so unfassbar emotional. Also da hat er sich auf den Rücken gelegt und hat den Sieg in dieser ersten Runde von Wien wirklich fast gefeiert wie ein Grand Slam-Sieg. Also der ist ja da rausgegangen, solche Bilder kennt man von ihm gar nicht, dass er dann aufsteht, nochmal in die Luft springt, Fäuste ballt, also so, dass er so emotional wird, ist echt besonders gewesen. Spricht auch sehr gern noch über dieses Match oder über dieses Drehen dieser Partie. Und davor waren schon ein paar Matches dabei, dass er den Hubert Hurkacz geschlagen hat in einer engen Partie. Also da waren wirklich sehr, sehr gute Matches dabei und er ist wirklich wieder sehr zuversichtlich sogar, würde ich sagen, dass das 2023 ein sehr erfolgreiches Jahr werden kann und dass er da wieder Turniere gewinnen kann auf der ATP-Tour. Also ich finde, er macht auf mich einen sehr lockeren Eindruck mittlerweile, weil er einfach gesehen hat, dass er jetzt doch auch wieder Top-Spieler schlagen kann, mit denen mithalten kann. In Wien hat es dann in der zweiten Runde gegen Medvedev nicht gereicht. Er hat da eine exzellente Woche hingelegt, wie ich finde. Da haben keine eigentlich mithalten können. Es dürfte wirklich in die richtige Richtung laufen. Ja.
Es hat so ein bisschen angefangen nach den US Open in Rennes, als er einen Challenger gespielt hat. Dort hat er das Finale erreicht, war ein stimmungsvolles Turnier dort. Französische Challenger immer sehr, sehr gut besucht mit Zuschauern und Zuschauern. Da hat er das Finale erreicht, hatte ein sehr stimmungsvolles Halbfinale gegen Hugo Gaston, hatte vorher gegen Adrian Andreev eine kritische Situation überstehen müssen. Aber insgesamt war das ein sehr gutes Match. Gegen Gilles Simon hatte er in der ersten Runde gewonnen. Dann Metz und Tel Aviv jeweils in der zweiten Runde ausgeschieden. Marin Cilic kann man gegen verlieren, Hubert Hurkacz kann man gegen verlieren, aber ansonsten gegen Ruggiero und Richard Gasquet hatte er ganz gute Siege. Dann aber das Turnier in Gijón, da hat er das Halbfinale schon erreicht, über Marcus Guerin zum Beispiel oder Joao Sousa. Dann hat er gegen Andrei Rublev verloren in Gijón. Und das Turnier in Antwerpen, wo er auch das Halbfinale erreicht hat und wo er ganz, ganz knapp an Sebastian Korda gescheitert ist. Ich glaube, diese beiden Turniere geben ihm mehr Selbstvertrauen dann auch noch vielleicht als das Turnier in Wien, wo er dann ja von Daniil Medvedev so ein bisschen ja, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden war. Medvedev hat in Wien super gespielt.
Ja, genau. Und dann war es, bin immer vorsichtig, weil das kann man schon auch wegstecken. Aber dann waren schon noch einige Matches hintereinander, einige Turniere hintereinander, wo er dann eben mit den zwei Halbfinals jeweils ins Wochenende hineingekommen ist von dieser Turnierwoche. Dann ist er sozusagen von Samstag in Antwerpen, hat er dann am Dienstag in Wien schon die erste Runde gespielt und so weiter. Also das war die Intensität sicher schon höher als noch ein halbes Jahr davor. Aber ja, es hat einfach wieder ja auch Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, weil einfach viel, ja, weil er, wenn er offensiv spielt, einfach da viel mehr dahinter ist. Und eben diese, ja, der unfassbar spektakuläre Schläge, und die hat man eben zumindest im Ansatz jetzt auch wieder sehen können. Und er hat da, ja.
Nee, ich wollte eigentlich noch weitergehen auf das Interview bei Servus TV, aber sprich ruhig weiter, bitte. Mhm.
Ja, genau. Also er hat sich da jetzt nochmal da so sozusagen auch eine Saisonbilanz gezogen und hat da schon nochmal, finde ich, sehr schön offen gelegt, dass er da wirklich bei den French Open ziemlich verzweifelt war. Also da ist er, das war eine Zeit im Mai dann, auch davor die Wochen noch, da ist er in Matches gegangen, hat er gesagt, und er hat gewusst, dass das kann nichts werden. Also da muss jetzt ein Wunder passieren, dass er da irgendwie dieses Match gewinnt, weil selbst im Training funktioniert es ja nicht. Warum sollte es jetzt im Match irgendwie besser sein? Also da war er richtig verzweifelt, und dieses Match gegen Hugo Delien in dieser ersten Runde, da hat man es ihm ja auch angesehen, da ist ja wirklich gar nichts gegangen, und dann hat es irgendwie, ja, auch gleich direkt nach dem Match, nach dem verlorenen Match in Paris, hat er sich mit seinem Team zusammengesetzt, sehr lang, sehr ausführlich, hat er 2,5 Stunden das Ganze ein bisschen analysiert und dann so habe ich das jetzt verstanden, auch ein bisschen einen Plan geschmiedet, wie sie das jetzt angehen nach dem French Open. Da sind sie ja nochmal rausgegangen, er hat nochmal sozusagen einen Aufbau gemacht und auch in diesem Aufbau ist es zunächst nicht gut gegangen. Da hat er auch erzählt in seiner Akademie da in Traiskirchen, da hat er eigentlich gegen Leute gespielt, die am Anfang der Profikarriere stehen, ja, also gegen Jugendspieler, und selbst da hat er gemerkt, denen kann ich eigentlich nicht wirklich viel antun in den Ball wechseln. Und das hat sich alles nicht gut angefühlt, aber diese Phase hat er eben durchgetaucht, sage ich jetzt einmal. Und er hat da immer weitergemacht. Und er hat jetzt auch keinen, er hat jetzt auch keinen einzigen einzelnen Moment genannt, wo es Klick gemacht hat, sondern er ist trotzdem jeden Tag ins Training gegangen, hat die Arbeit gemacht, die notwendig ist, wenn man Tennisprofi sein will. Und irgendwann, ja, im Verlauf der Tage hat er auf einmal gemerkt, okay, er gewinnt diese Sätze doch oder diese Ballwechsel im Training. Und schön langsam ist das dann gegangen. Und jetzt, heute sitzt er da und kann sagen, hey, ich kann mittlerweile auch was Positives draus ziehen, weil für mich ist mittlerweile jeder Sieg wieder etwas sehr Besonderes. Er schätzt das wieder viel mehr. Dieses ganze Leben in den Top Ten, er war ja irrsinnig lang in den Top Ten unterwegs, das war komplett selbstverständlich schon. Und jetzt auch komplett selbstverständlich, so große Turniere zu spielen, und jetzt schätzt er das wieder viel mehr, und er dürfte auch wieder wirklich, wirklich Spaß dran gefunden haben an seinem Beruf, und das ist ein gutes Zeichen für alle, die Dominic Thiem gern beim Tennisspielen zuschauen, wenn er gut spielt.
Er wird aber nach Australien wieder reisen, oder?
Ja, weil auf jeden Fall.
Hauptfeldteilnahme, also, sollte drin sein, oder sollte jetzt sicher sein für ihn.
Ja, das ist jetzt auch schon wieder so was Unglückliches, finde ich, ja, weil er hat ja dann nach Wien gesagt, er hört jetzt auf, weil das wird sich ausgehen mit dem Hauptfeld. Jetzt ist er wieder aus den Top 100 raus. Ich glaube, er ist gerade 102 der Welt, ja, 103. Also es könnte schon noch sein, dass sich das eben, ja, dass da doch wieder rausrutscht. Dann hat er noch ein paar Punkte wieder gut geschrieben bekommen, weil er ja dann doch erst später eingestiegen ist und so weiter. Also da gab es dann nochmal auch Verständigungen mit der ATP. Aber ja, also einerseits hat er auch immer gesagt, okay, wenn er jetzt Quali spielen muss, ist es auch kein Problem. Auf der anderen Seite, ich glaube, er kann schon auch davon ausgehen, dass er eine Wildcard bekommt, also als Finalist, als ehemaliger. Aber ja, gut, was weiß man. Rechnen kann er nicht damit, aber er will auf jeden Fall, also Australian Open sind fix geplant und da sehen wir ihn sicher. Und er ist ja auch sehr fleißig davor schon in Nahost unterwegs und spielt da diverse Einladungsturniere. So wird er sich dann darauf vorbereiten. Ja.
Er wird auf jeden Fall in Saudi-Arabien noch mit dabei sein, wo dann auch Alexander Zverev dabei ist, Gael Monfils etc. Und wird dann wahrscheinlich auch da in Dubai bei diesem Schauturnier, bei der World Tennis League,
glaube ich, spielen. Auch das ist geplant. Also das sind zwei sicher auch gut bezahlte Events, wo er aufschlagen wird. Ja, genau. Und angesprochen konkret auf die Ziele für nächste Saison, da hat er sich sozusagen eine Aussage zurechtgelegt. Ja. Er hat sich da nicht festnageln wollen auf konkrete Zahlen oder Meilensteine oder ein Ranking, das er erreichen will, sondern er sagt halt, er will eine neue und bessere Version von sich selbst sein. Dabei hat er selber schon lachen müssen, wie er den Satz zum dritten Mal dann gesagt hat. Also jetzt geht es ins Training einmal mit Jess Green, mit seinem Fitnesstrainer. Einmal, ich glaube, eine Woche auch mal ohne Schläger und dann kommt der Schläger dazu. Und wie gesagt, dann hat er schon auch gute Trainingspartner und gute Trainingsmatches bei diesen Exhibitions, auch umstritten sind, zumindest das Ganze in Saudi-Arabien ist finde ich ein bisschen schade, dass er dort auch dabei ist.
Ja, wo er dann, wie gesagt, auf Alexander Zverev trifft, der ja auch rekonvaleszent ist und der wahrscheinlich nicht so richtig darüber nachgedacht hat, wo das stattfindet, sondern einfach nur wahrscheinlich froh ist, dass er überhaupt diese Spielmöglichkeiten hat, ohne das in irgendeiner Weise jetzt bewerten zu wollen von meiner Seite. Ja, Dominic Thiem werden wir nächstes Jahr natürlich wieder beobachten und werden darüber sprechen, dann auch hier wieder bei Chip and Charge und bei den Australian Open ist er dann hoffentlich dabei, hoffentlich im Hauptfeld und ansonsten, wenn er Quali spielt, schaue ich ihn mir in der Quali auf jeden Fall an.
Ja, dann sind wir schon zwei, sehr gut.
Ja. Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit, danke dir sehr, dass du das so spät noch mit mir hier aufgenommen hast, vielen Dank dafür.
Hey, danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Jederzeit gerne eingeladen.
Sehr cool, ja, sehr gerne.
Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes oder Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, ein oder zwei Podcasts wird an diesem Wochenende auf jeden Fall noch geben von Chip and Charge. Wir wollen natürlich das Turnier bis zum Ende begleiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.